Ja, das war ein Lied von Akira Kurosawas Träume aus dem Film, wo eine Beerdigung stattfand, und damit begrüße ich alle Hörer. Ja, für unsere erste Sendung 2014, wir hatten eine lange Pause und das haben wir uns auch verdient, aber wir haben die Pause auch effektiv genutzt. Und ich tat mir echt schwer, dass ich jetzt die Sendung mache, weil uns hat ein Projekt gefesselt, was sich Spiele der Götter nennt. Das ist eine Filmreihe mit 14 Folgen. Und das hat bei uns wieder so einen kleinen Quantensprung, ja, erregt, kann man sagen, oder gebracht. Und das beschäftigt mich natürlich sehr. Und da war recht wenig Zeit für das Thema, was wir heute haben. Und als ich mich dann doch mit diesem Thema beschäftigt habe, nämlich Tod, habe ich wieder mal gemerkt, na, eine Stunde, anderthalb Stunde wird natürlich wieder viel, viel, ja, wird sehr knapp sein. Und deswegen machen wir es so wie immer. Ich werde mit Julia mal ein bisschen die Sicht unserer Ahnen und Julia schwerpunktmäßig die Slawischen und ich dann vielleicht noch ein bisschen was so die Wikinger und Germanen, obwohl sie ja alle eins sind, aber was eben so hier davon noch, ja, bekannt ist, bringen. Dann haben wir noch ein paar Zitate von weisen Männern, ja, und die das vielleicht so ein bisschen unterstreichen, dass man vor dem Tod keine Angst haben braucht. Und der Schwerpunkt heute sind dann doch die Santiaveden von Perun als die ältesten Schriften. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werde ich dann schon mal auf die anderen Veden, die grünen Bücher, also wir sind ja hier die Vertreter der schwarzen Bücher, also alles dort, wo die Veden gesammelt wurden von dem Alexander Hinewitsch und was wir jetzt nach und nach übersetzen. Habt bitte Verständnis, ich konnte das jetzt nicht noch korrigieren auf unsere Art und musste das jetzt so nehmen, wie die Übersetzung ist. Und die Autorin oder die Übersetzerin hat mir auch nicht erlaubt, dass ich da was ändere. Und das ehre ich natürlich, weil die Iveta war die erste, die das hier nach in deutschsprachigen Raum gebracht hat. Ihr könnt euch das alles angucken. Die Links sind auch bei uns auf Facebook und ansonsten auf YouTube-Kanal, den Kanal Beste Beratung einfach mal aufsuchen. Tod, eine Illusion, Fragezeichen ist ihr Titel und sie hat da noch ein paar andere Filme. Der Kreislauf der Seele, was dort alles passiert, ist nicht, ja, es ist manchmal sehr schwer, nur das ist eben so mit Sachen, die okkult gedeckelt wurden, über die man gar nicht mehr redet. Und das ist eigentlich auch so die Botschaft in den Veden. Wir brauchen keine Angst vorm Tod haben. Komischerweise redet man sehr wenig heute darüber. Wir sehen das alles so von der Seite her. Nur wenn es uns betrifft, nahe Angehöriger oder wir selber haben eine schwere Krankheit oder Nahtoderlebnisse. Ich muss auch noch dabei erwähnen, ich hatte schon mal hier eine größere Sendung vor über dieses Thema vor über einem Jahr. Nur die Referenten, wir wollten das gemeinsam machen. Das hat dann alles sich irgendwie über den Jahreswechsel letztes Jahr zerschlagen. Das fand ich sehr traurig, weil da waren auch Sterbebegleiter und auch Menschen dabei, die Nahtoderlebnisse selber hatten. Nun gut, vielleicht wird das noch in der nächsten Sendung. Wir machen heute jetzt erstmal so weiter und ja, wollte nochmal auf die Spiele der Götter hinweisen, weil das ist auch wichtig, dass wir in diesem, also sage ich mal, mit dieser großen Hoffnung das Leben begreifen, dann auch die Kraft haben, dass wir über den Tod direkt reden. Und deswegen empfehle ich nochmal Spiele der Götter. Jetzt zum Teil auf YouTube, auf Facebook haben wir dann die Links. Alle Filme nehmen sie dort nicht an. Da wurde auch einiges blockiert. Ganz kurz ist es, was ist Glück? Ja, das ist, wenn man Ziele hat, sich Ziele steckt und die Ziele erreicht. Dann bekommen wir einen Glücksmoment und dafür braucht man natürlich Zielstrebigkeit, Fleiß, also Beharrlichkeit, daran arbeiten. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Gebote beachten sollte. Und die Gebote unserer Ahnen sind nun mal die Veden, unser Thema, die Themen unserer Serie hier. Und es geht immer wieder darum, die Wahrheit finden. Und da ist natürlich der Tod eine ganz wichtige Sache, weil wenn man davor Angst hat, dann kommt man an die Wahrheit auch nicht ran. Und noch eine zentrale Botschaft ist es, dass ja die Aufgabe des Menschen ist, dass wir hier auf der Erde Schönheit erschaffen. Ja, viele sagen bei Spiele der Götter, ach, die ersten drei Folgen, das ist nicht so toll. Doch genau dort geht es in diese Tiefe. Ja, was ist Theater? Was sind Künstler? Und es wird gezeigt, wie wir alle Schauspieler sind. Also dieses Ganze hier als Spiel sehen können. Und dann wird auch auf einmal diese Ohnmacht vor dem Tod oder die Angst vor dem Tod auf einmal zweitrangig. Natürlich sollte man dann auch wissen, welche Bedingungen man erfüllen muss, weil es gibt ja auch wirklich den Tod. Es gibt einen Tod, man sagt ja auch, der Bruder oder der große Bruder oder der kleine Bruder ist der Schlaf, ja, wo es ein Übergang ist und es gibt ein wirkliches Sterben. Und das haben unsere Ahnen auch schon gesehen. Das heißt, wenn man sich nicht an diese Gebote hält, dann kommt man in die sogenannte Pekelwelt, oder Peklawelt. Da kennt sich Julia noch ein bisschen besser. Dass man das natürlich, dass man sein Leben mit Gewissen lebt, weil man eben für den Stamm und also für seine eigene Seele, es gibt ja eigentlich da nichts Eigenes, es ist ja immer der ganze Stammbaum, dass man dort weiterkommt. Und so ist es auch. Unser Lehrer aus Russland hat immer gesagt, wenn du stirbst, kommen drei Gerichte. Ja, in der Bibel steht das jüngste Gericht und tralala, und das wird alles auf die Waage gelegt. Und von der Sache her sind es drei Gerichte. Wir ohne diesen, sage ich mal, ohne diesen eingezweckten Geist, sind das erste Gericht. Ja, ohne die Enge des Körpers, also wieder wissend, wieder frei. Wir sind der strengste, ja, das strengste Gericht. Also wir sind gleichzeitig Angeklagter, wobei das natürlich ein Gänsefüßchen. Wir sind Richter und wir sind Anwalt, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, gleich alles. Also wir sind alles in einer Person. Wir schauen so eigentlich in den Spiegel und fragen uns selber, was haben wir in diesem Leben für die Ehre des Stammes getan? Haben wir unser Leben vergeudet oder haben wir dafür gesorgt, dass unser Leben, also der ganze Stamm, weiterkommt? Und ein Stamm kommt weiter, wenn er viele schöne Sachen tut. Das heißt, man will ja, ihr kennt das ja, die Nahwelt ist die Unterwelt, das Totenreich, die Jahrwelt, das ist da, wo wir sind, und die Pravwelt ist die reine, weise Götterwelt. Und dort will man ja hin. Ob jetzt arische Veden oder indische Veden, das ist ja eigentlich überall dasselbe. Die Bibel hat das dann mit Paradies und sowas genommen. Und das ist eine andere Geschichte. Die zweite Instanz ist, dass die Ahnen kommen und fragen, ja, hast du denn so denn unseren Plan hier erfüllt und so weiter. Und die dritte Instanz, da hat sich das meistens alles schon erledigt, sind denn die Götter. Ja, da ist dann die Göttin Karna. Und da weiß vielleicht Julia noch ein bisschen mehr, wie das dann so bei unseren slawischen oder auch vedischen Ahnen so war.
Ja, also wenn wir jetzt speziell dran anknüpfen, was gerade gesagt hat, wie gesagt, bei Slawen gibt es in erster Linie diese drei, ich würde sagen, Welten weniger, weil es gibt viel mehr Welten als in dem Sinne, das sind so einfach grob überschlagen. Pravd, die Welt der Götter und der höheren Gesetze oder Grundsätze. Jalf, die wirkliche Welt, die physische Welt, in der wir leben. Und Nalf, die Welt jenseits, wo die Verstorbenen hingehen. Wobei nach dem letzten Sternenkrieg, sag mal so, im Himmel wurde Nalf geteilt in die helle Nalf, die dann zu Slalf wurde, wo jetzt unsere Ahnen weilen nach dem Tod, wenn sie ihr Leben im Guten verbracht haben oder ihr Leben auch gerecht lebten. Die gehen in die Slalf. Und in die dunkle Nacht gehen im Prinzip alle, die ihr Leben anders gestaltet haben, also nach, sage ich jetzt mal, kirchlichen Kanonen würde sagen, sündhaft gelebt hat, ja. Nach dem Tod hier auf der Erde als allererstes empfängt ein Menschen, ich rede jetzt von slawisch-arischen Sitte, von den Veden, die Göttin Mariana oder Mariona. Man sagt öfters, das ist die Göttin des Todes oder der Kälte des Winters, aber das ist eigentlich auch die Göttin, die eben die Menschenseele empfängt, gleich nach dem Tod oder in dem Augenblick des Todes und ihnen nochmal sein Leben zeigt und ihn hinterfragt oder belehrt, na, war dein Leben denn so gerecht? Das ist wahrscheinlich das, was viele Menschen sagen, kurz vor dem Tod läuft auf einmal das Leben wie ein Film. Ganz kurz, ganz schnell, die wichtigsten Passagen oder das gesamte Leben läuft einfach wie ein Film vor dem inneren Auge des Menschen, der stirbt. Und das ist die Mariona, die ihn dann empfängt und eben nochmal hinterfragt. Danach kommt er zur Göttin Karna. Viele Menschen kennen das vielleicht als Inkarnation oder Reinkarnation, die dann auch schaut und den Menschen fragt, ob der Plan, die Aufgabe, mit der der Mensch auf die Erde gekommen ist am Anfang seines Lebens, ob die auch tatsächlich erfüllt wurde. Wenn das nicht der Fall sein sollte, hat der Mensch dann zwei Möglichkeiten. Entweder wird er kurz nochmal auf die Erde geschickt, also inkarniert, oder er wird nochmal neu geboren, also das heißt reinkarniert. Er bekommt nochmal ein neues Leben, kommt als Baby zur Welt, also ganz neu, und hat dann die Möglichkeit, also noch ein Leben, damit er diese Aufgabe, die er eigentlich hatte, diesen Plan, nochmal hier auf der Erde doch erfüllt und erledigt. Diese Thematiken hängen so alle eng miteinander, das ist sehr global oder sehr umfangreich, also dass wir jetzt hier zwar über den Tod konkret oder über toten Leben reden, aber man sollte wahrscheinlich das Gesamtbild anschauen, wie unsere Ahnen so die Welt wahrgenommen hatten oder überhaupt wie sie lebten. Wenn ich jetzt beispielsweise von unseren Ahnen vor über 1000 Jahren rede, ja, ich nehme jetzt die letzten 1000 Jahre gar nicht in Betracht, weil die Menschen haben sich auch stark geändert schon. Ja, vor über 1000 Jahren war für Altslawen oder für Urrussen ganz wichtig die Ehre vor sich selber, vor seinem Stamm, das Gewissen auch. Das sind Begriffe, die viel wichtiger waren als alle andere. Also die wurden wirklich über dem Leben gestellt. Das heißt, für den Menschen war wichtig, wie lebe ich? Bin ich ehrlich? Bin ich ehrenvoll? Handle ich gerecht nach meinem Gewissen? Das heißt, kann ich jemandem einfach hungern lassen oder kann ich jemandem sterben lassen, wenn ich sehe, der Mensch leidet, oder helfe ich ihm? Oder wenn ich sehe, dass mein Land und mein Volk geschändet wird von den Feinden, warum wir auch immer, lasse ich das so geschehen, füge ich mich auch hin, lass mich versklaven, oder sage ich, nein, mein freier Wille, meine Freiheit, meine innere Freiheit in erster Linie ist mir viel wichtiger und ich verteidige meine Familie, meinen Stamm, meine Siedelei, meine Heimat, mein Land bis zum letzten Blutstropfen. Und ganz wichtig, also ich war selber
Oh, jetzt bist du, glaube ich, weg oder nur bei mir? Machen wir mal eine kleine Überbrückung.
Ja, ich bin hier raus. Jetzt bin ich wieder drin, oder?
Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird.
Alles gut?
Ja.
Ich höre da irgendwas. Verstehe ich nicht. Auf einmal waren irgendwie Rechte verweigert. Naja. Weg,
den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es.
Was, Gandalf? Was sehe ich?
Weiße Strände. Und dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne.
Dann ist es nicht schlimm.
Nein. Nein, ist es nicht.
Ja, das nur kurz, damit die Lücke aufgefüllt ist. Ich wollte es sowieso bringen. Ja, das habt ihr sicherlich alle erkannt. Herr der Ringe, Gandalf, weiße Strände. Man hört es viel von Menschen mit Nahtoderlebnissen. Ich persönlich habe es schon öfters gehört von Menschen, auch die jemanden begleitet haben. Und was Julia gerade eben gesagt hat, da geht es ja auch darum, habe ich für die Ehre gelebt, ja, habe ich mit einem Gewissen mein Leben vollbracht. Und dann gibt es keinen Tod mehr. Und selbst wenn das nicht stimmt, ist es doch ein schönes Gefühl, dass man die Welt vielleicht schöner gemacht hat und dass man ein reines Gewissen hat. Und da gibt es viele, viele Zitate von weisen Männern. Wir werden vielleicht nachher nochmal näher drauf eingehen. Ja, jetzt würde ich jetzt erstmal sagen, lese ich das vor, was in den ältesten Schriften, die ich persönlich kenne, 40.000 Jahre sind sie alt, in den Santiaveden Perunas. Als Perun das letzte Mal auf die Erde kam, versammelten sich die, ja, da gab es so eine Art Veche und die Anführer der Stämme versammelten sich, damit man mit Perun einfach reden kann und ihn fragt, ja, das, was eben auf der Seele brennt. Und unter anderem, also für mich beachtlich, fängt es gleich mit dem Tod an. Ich lese vor. Über den Tod in den Santiaveden Perunas. 4. Der ewig schöne Gott sprach: Von der Urai-Erde komme ich. Von der Svarga des Himmels, wo der helle Iri in den Gärten des Viris am himmlischen Asgard fließt. Ich bin Perun, der Donnernde, der Sohn vom Zwarok. Hört meine Worte. Ihr Leute und Kämpfer der Menschenfamilien, hört meine Rede. Ratibor, der Kämpfer der Großfamilie der Zwarte-Russen, fragte ihn: Sag, erklär, du weiser Führer, gibt es für die Kämpfer unserer Großfamilien den Tod? Perun antwortete: Für die Kämpfer der Großfamilie des Himmels gibt's keinen Tod. All das Sichtbare und Verborgene Zweifeln des Herzens. Der Gott Vision, Hüter der Welten, der Vater Svarok, mein Großvater, der Beste von all den Weisen, werden es gestatten. Ich weiß, ewig sind die Urweisheiten der Götter. Wer ein Lehrer wurde und das große Geheimnis erfahren hat, ist frei von Bedrängnissen der Götter. Für sie gibt es keinen Tod. Die Leute fragten wieder den donnernden Allweisen: Sag uns du, erzähl, Zwarosic. Also das ist so eine Verniedlichungsform für den Nachfahren von Svarok. Wieso die Diener des einheitlichen Gottes und auch die Götter an seiner Seite beim Erlernen der Veden alle Ewigkeit erreichen werden? Sag, erklär, gibt es Tod in der Yavi-Welt? Und oder ist dort alles ewiglich? Was ist die Wahrheit? Svarosic antwortete: Wie das eine, so auch das andere ist richtig. Im Irrtum werden Menschen von Sängern über den Tod belehrt. Ich nenne den Tod jedoch eine Täuschung. Die Wahrheit ist das ewige Leben. Die Legis sind in Selbsttäuschung gefallen. Legis ist die alte Bezeichnung für unsterbliche Wesenheiten. Das hat man dann wahrscheinlich Christentum gedreht. Das ist dann nicht mehr Leg, sondern Gel. Und wir kennen das alles als Engel, Engel, ja. Oder Angel. Das sind sozusagen die Botschafter und auch unsere ja, Beschützer. Die Legis sind in Selbsttäuschung gefallen. Mit Lüge ist jedoch die Schöpfung in die Pravi-Welt gesperrt. Der Tod frisst keine Geborenen einfach auf wie ein Luchs. Er hat keine wahrnehmbaren Formen. Nur fern von euch selbst seht ihr den Tod. Für euch selbst jedoch ist er fremd. Andere Menschen meinen, dass Utrecht, der Totengott, etwas anderes ist als der Tod, und die Euren gehen in die Pravi-Welt, was Todeslosigkeit oder Ewigkeit bedeutet, weil dies in euren Seelen und euren Geist weilt. Der gleiche Gott herrscht auch in der Welt der Ahnen. Für die Guten ist er gut, gütig, doch bei den Schlechten ist er schlecht. Wenn Utrecht es so will, dann kommt der Zorn, Verwirrung und Tod in den Menschenkindern nur spärlich auf. Derjenige, der vom Weg der Ganzheit weggelenkt wurde, dieser wird die Vereinigung mit seiner Seele missen müssen. Die Menschen, die sich von der Macht des Todes verwirren ließen, diese gehen sogar diesen Weg. Und nach dem Tod kommen sie immer wieder in die Navi-Welt. Danach verlieren sie auch die Gefühle auf dem Weg. Deshalb nennt man den Tod Morjana. Was so viel wie erfrieren, also hier in dem Fall erfrieren der Gefühle besagt. 10. Leidenschaftlich mit den eigenen Geschäften beschäftigt, im Rennen nach dessen Früchten, gehen sie weiter in diese Richtung und so besiegt sie der Tod. Statt dass man sich gerechten Zielen widmet, so wie das menschliche Gewissen verlangt, dreht sich das auf Midgard geborene Menschenskind im Kreise der Genüsse. Genau auf dem Weg lauert der Tod ihm auf. Das ist die größte Verwirrung der Gefühle. Verbunden mit vergeblichen Zielen in Richtung Hölle, Peklo, bewegt man sich auf diesem hoffnungslosen Weg. Die erschaffenen Verbindungen der vergeblichen Ziele, an diese Tag und Nacht grübelnd, so wird euer geistiges oder heiliges, sakrales Ich anfangen, das die Yavi-Welt verehrt. 12. In der Yavi-Welt, das dadurch die Großfamilie sichtbar wurde, ist das Erste, was einen Mensch verletzt, das ist die Gier nach fremdem Gut. Dies zieht schnell den Zorn und Lüsternheit mit sich. Diese drei Schöpfungen der Dunkelmächte werden einen törichten Menschen bis in den Tod begleiten. In der Yavi-Welt werden nur beständige Menschen, die vom Gewissen geleitet werden, immer wieder den Tod besiegen. Brodelnde Gefühle sollte man mit gezielten Gedanken zähmen. Mit Ignoranz sollte man diese bekämpfen. Für solche Menschen gibt es keinen Tod. Sie haben die Leidenschaften mit ihrem Wissen besiegt und sie sind über den Tod aufgestiegen. Doch ein Mensch, der den Begierden erlegen ist, der den Leidenschaften folgt, der wird sterben. Wenn er allerdings die tugendlosen Begierden besiegt, dann wird dieser Mensch die Asche der Leidenschaften von sich fortpusten. Für alle Wesenheiten und Menschen erscheint die Hölle als eine geheimnisvolle Dunkelheit. Wie Verrückte eilen sie dahin in die Katastrophe. Doch der Mensch, der diese Torheit widersteht, was kann ihm da der Tod anhaben? Derjenige, der sich weigert und die alten Weisheiten verpönt, der kann auch nur den Tod erhoffen, weil er somit seine Lebenskraft verjagt hat. Zorn, Geiz und die Verwirrung des tieferen Ichs, das ist der Tod. Und dieser kommt für diesen irdischen Körper. Der Mensch, der die Weisheit seiner Götter und Ahnen erlernt hat, er weiß, woher der Tod kommt. Ihm macht der Tod hier keine Angst. Der Tod verschwindet von seinem Lebensfeld, genauso wie ein Sterblicher verschwindet, wenn er in die Umgebung des Todes kommt. Der Krieger der Großfamilie der Cha'aria Odin fragte Perun: Sag uns, wieso erzählt Vorhwi, dass die blutfreien Opfergaben dem Menschen in die glückselige Pravi-Welt verhelfen, die reinsten und vortrefflichsten. In den Veden werden diese als höchstes Ziel genannt. Wer dies weiß, wie kann er dann noch Geschäfte machen? Der allschöne Perun antwortete Odin: Dorthin eilen diejenigen, welche ohne Erkenntnis der uralten großen Weisheiten sind, und doch bleibt auch für sie die Bedeutung, so wie es in den heiligen Veden gesagt wurde, dass der von zweifelhaften Begierden freie Mensch schaut viel weiter auf dem Weg bis in die höchste geistige Weiterbildung, er meidet die lasterhaften Wege. Ihr sollt nach den Rita-Gesetzen leben. So zieht sich das dann weiter. Das waren so die wichtigsten oder auch, im Prinzip ist es die Einführung in die Sandhya-Veden von Perun. Also gleich am Anfang hat man einfach mal geklärt, was einen erwartet, wenn man eben auf den falschen Weg kommt. Und das fand ich sehr beachtlich und das war auch der Grund, warum wir die Sendung gemacht haben. Weil auch in den Zitaten kommt das immer wieder, dass der Tod einen besiegen kann, also der Tod ist stärker als das Leben, weil am Ende siegt er ja, nur die Liebe ist stärker als der Tod. Und das wird so eigentlich damit beschrieben. Und das geht dann noch weiter, dass man, bei Anastasia vor allen Dingen ist es sehr stark, dass eben dadurch, dass man hier was Schönes hinterlässt, dass die Menschen an einen denken, dass das die eigentliche Eintrittskarte für ein wiederholtes Leben ist. Und natürlich auch der gesamte Ahnenstamm. Das heißt, dass man den Ur-Ur-Urgroßvater noch heiligt und ehrt, weil er eben was Schönes geschaffen hat und sich so die, sage ich mal, die Familiensaga darum rankt und keiner vergessen wird. Und so ist es ein stetiges Wachsen, denn derjenige, der hier auf der Erde was Schönes gemacht hat, ohne dass er es mitnehmen konnte, das ist ja klar, und schön ist jetzt nicht die Erde verletzen und irgendwelche Eisenerze rausholen oder Gold oder sonst was, sondern wirklich was Lebendiges, was Dauerhaftes, was immer schöner wird, dann hat man was für die Ehre des Stammes getan und dann gibt es keinen Tod. Und diejenigen, die den anderen Pfad gehen, die werden sehr unruhig sterben. Und das zeichnete eigentlich unsere, man konnte das noch nicht mal den Wikingern, denen man ja alle möglichen barbarischen Sachen unterstellt und auch den Germanen, das hat sie alle verwundert. Sogar noch die neuesten Geschichtsschreiber, die ja schon eine gewisse, die schon voreingenommen waren, weil die hatten ja einen Auftraggeber und der wollte ja eine bestimmte Sache hören, ja. Aber das war dann doch so, wie es neuerdings in den Filmen auch wieder vorkommt, dass man eben auch diese Kämpfe und Kriege einfach versteht, ja, und nicht einfach sich als Moralapostel hinstellt und sagen, oh, das will ich aber nicht. Wir erforschen das gerade im Moment, inwieweit Kriege schon immer da waren und inwieweit Kriege auch nötig sind, so schlimm, wie sich das anhört. Und mir hat dabei sehr der Film Der 13. Krieger geholfen und da möchte ich nur mal kurz das Schlachtgebet vorspielen. Jetzt mal nicht. Es geht gleich weiter.
Dort treffe ich dann meinen Vater. Dort treffe ich meine Mutter,
meine Schwestern und meine Brüder. Dort treffe ich dann all jene Menschen,
meine Ahnenreihe von Beginn an.
Sie rufen bereits nach mir.
Sie bitten mich, meinen Platz zwischen ihnen einzunehmen.
Hinter den Toren von Valhalla, wo die tapferen Männer für alle Ewigkeit leben.
Ja, also da geht's mir eigentlich immer hoch und runter, weil die wissen, dass sie sterben. Und der Kampf ist eigentlich ohne großen Erfolg und sie tun es trotzdem. Ähnlich ist der Film Sparta, da wird das auch wunderbar dargestellt, denn es hinterlässt ja was. Ja, es hinterlässt eine Geschichte für die, die überleben, für die Kinder, für die Nachfahren und vor allen Dingen die Götterwelt sieht es. Ja, und wenn ich für etwas Reines mich einsetze und auch mein Leben verliere, dann verliere ich jetzt nur diesen Körper und ich werde, wie die Saga es erzählt, die Gerechten werden von den Walküren geholt und kommen nach Valhalla und wenn dann genug da sind, dann gibt es auch eine, ja, wenn das Heer groß genug ist, dann gibt es auch eine Wiederkehr, die dann, nennen wir es jetzt mal jüngstes Gericht oder Götterdämmerung oder wie auch immer, die hier dann wieder für Ordnung sorgen. Das ist dieses ewige Spiel, oder auch Krieg der dunklen und der hellen Kräfte. Und ja, das, Das findet man in allen Kulturen eigentlich, nur heutzutage ist es ein großes Tabu geworden, dass man da überhaupt drüber redet. Und das sorgt natürlich, wenn man nicht darüber redet, auch dafür, dass man Angst davor bekommt. Ja. Ja, wir können das auch so machen. Ihr könnt euch eure Fragen hier auch äußern. Ja, am besten aufschreiben und dann in den Wartebereich kommen. Und wenn das passt, dann nehmen wir euch mit rein. Ansonsten ist noch genügend Zeit, dass ihr auch eure Beiträge bringt, wenn wir ja mit der Aufnahme soweit durch sind. So, ich denke mal noch eine halbe Stunde. Julia, wie hat's dir denn gefallen jetzt eben gerade die Schlachtrufe?
Diese Schlachtrufe haben mich an die Filme oder auch Überlieferungen, die ich über altslawische Krieger gelesen habe oder gesehen habe. Und wenn ich jetzt an meine Worte von vorhin anknüpfe, wie gesagt, für jeden Menschen, sei es Mann oder Frau, war der Begriff Gewissen und Ehre über dem Leben. Also der Satz, den ich sagen wollte, den sage ich jetzt, der mich so beeindruckt hat. Für einen Russen gibt es keinen Tod. Lieber den Tod annehmen, als in einer Gefangenschaft leben, ohne freien Willen. In diesem Satz ist die gesamte Kosmogonie von unseren Ahnen dargestellt. Das bedeutet, das ist schwer für uns alle, wahrscheinlich ist, dass wir das verstehen, aber das ist so, dass unsere Ahnen oder unsere Vorfahren bis vor einigen 100 Jahren noch so lebten, dass sie sich als ein Teil der Gesamtschöpfung wahrgenommen haben und auch so gefühlt und gespürt haben und dementsprechend auch so gehandelt und gelebt hatten. Das bedeutet, sie wussten, dass sie mehr als nur einmal leben. Sie wussten, dass sie öfters auf diese Erde kommen können und dürfen. Sie wussten auch, dass wenn sie jetzt ihre Freiheit nicht schützen oder nicht erkämpfen oder ihr Land auch nicht verteidigen, kommt jemand anders. Natürlich haben sie damals als Feind angesehen, aber in dem Sinne ist es ein Spiel zwischen einem Volk und dem anderen. Also kommt jemand anders, was passiert meistens? Der wird assimiliert. Das heißt, die Einheimischen werden meistens entweder ausgerottet oder überrollt. Also das heißt, die Rede ändert sich, das Wort, gut, der Wortschatz ändert sich, die Gewohnheiten oder die Sitten, die Bräuche ändern sich. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Indianer in Amerika als Beispiel nehmen, aber wenn einer sich da so bildhaft vorstellen mag, ja, wo gibt es heute Indianer in Nordamerika, wenn ich so fragen darf? Oder wenn wir auch andere Länder sehen, sei es jetzt hier in Europa oder in Asien oder wie auch immer. Also an sich sind die Vermischungen von den verschiedenen Stämmen oder Stammesverbünden oder Völker in Ordnung. Man sollte dabei aber darauf achten, dass es harmonisch ist und einheitlich und eigentlich weiteres Gedeihen, weitere Entwicklung bringt. Wenn es aber so überrollt wird, dass das eine Volk einfach stirbt und gar nicht mehr durchkommen kann, bedeutet das genau diesen Tod. Man sagt auch, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ein Weiser oder ein bekannter Philosoph, der Mensch lebt so lange, solange die Erinnerung über diesen Menschen bestehen bleibt. Ja, sobald die Erinnerung erlöscht im Gedächtnis, sobald man an diesen Menschen sich nicht mehr erinnert, ist er tot, ist er weg. Deswegen das, was der Frank vorher sagte, also wenn man über die Ur-Ur-Ur-Großeltern noch eben Sagen und Legenden, Überlieferungen erzählt. Das sind keine Märchen in dem Sinne. Das sind tatsächlich die wahren Geschehnisse, die in den Familienstämmen weiter überliefert werden. Ja, und wie
Ja.
gesagt,
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht stören. Ich hatte eben bloß das Zitat gefunden, sogar ein Bertolt Brecht sagt, der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Und da setzt natürlich, das weiß natürlich auch die dunkle Seite. Und wir wollen hier eher ein bisschen in die Hoffnung gehen und die schöne Seite beleuchten. Wer wirklich wissen will, wie sehr wir schon, ja, wie sehr unsere Seelen bedrängt werden von der dunklen Seite, der sollte sich dann wirklich den Film Der Tod, Illusion, Fragezeichen auf YouTube von dem Kanal Beste Beratung von Iveta Blömer anschauen, weil es ist schon ganz schön hart. Ja, und es wird höchste Zeit, dass wir uns davon wieder befreien. Und wir wollen nicht auf den zeigen, der da Schuld hat, weil wir arbeiten im Moment an dem 7. Abschnitt vom Spiele der Götter, und da gibt's ein Vorwort, das möchte ich mal vorlesen, weil darum geht's eigentlich die ganze Zeit. Wir sollen uns nicht darum streiten, jeder hat hier nur Halbwissen. Mein Ziel hier auf OKitalk ist, dass wir wirklich Dinge klären, wo wir dann auch wirklich alle Konsens haben, wo alle Ja sagen und nicht immer wieder einer einen Ansatz findet, dass er stören kann oder die Sache verlachen kann. Das ist so eigentlich mein Ziel. Deswegen lassen wir jetzt hier in die Sendung auch kaum jemanden so weiter rein und mitmachen. Das kann sich natürlich nachher wieder alles ändern. Also das Vorwort zum 7. Akt. Die Geschichte ist so voll, dass alle Nähte platzen. Die Rahmen der herkömmlichen Geschichte sind für das Wissen sehr eng geworden, sodass sie heute sowohl für Wissenschaftler als auch für erhellte Menschen und für all die, die sich für die Wahrheit interessieren, offenbart werden müssen. Wenn etliche Menschen miteinander darüber diskutieren, welches Wort das Richtige und welches Datum das Falsche ist, so meine ich, dass jetzt keine Zeit für Streitigkeiten ist. Es ist die Zeit, dass man einander lauscht und die Wahrheit vereint, so wie Kinder Puzzlebilder aneinander fügen. Puzzle ist zwar ein hässliches Wort, es ist jedoch ein Sinnbild. Eine wahre Erzählung ist das, was wirklich gewesen ist. Eine geschriebene Geschichte ist das, was Chronisten im Laufe von vielen Jahrhunderten im Auftrag der Politiker und im Auftrag der Wucherer geschrieben hat. Unser Volk hat ihren wahre Geschehnisse vergessen. Es spielt dabei keine Rolle mehr, wer uns dahin gebracht hat. Wenn wir sie selbst vergessen haben, so werden wir es auch selbst wiederfinden. Deswegen habe ich auf meiner Seite Filme eingestellt, die mir sehr gut gefallen hat. Genau sie bringen uns der Wahrheit wieder näher. Diese Filme heißen Spiele der Götter. Das Wichtigste ist, wenn mich jemand nach dem Film fragt, antworte ich: Wollt ihr die Wahrheit erfahren? Interessant ist dabei, dass die Augen bei den Menschen auf einmal aufleuchten. Viele wollen die Wahrheit erfahren. Also los, ran an die Wahrheit. Ja, das lag mir noch am Herzen, weil es gibt zwei ganz, ganz große Mysterien, die wir klären müssen für die Wahrheit, die irgendwo klar sein müssen, oder zumindest muss ja jeder so sein Modell dafür haben. Das ist der Tod und das ist die Liebe. Und dann können wir vielleicht das Mysterium Leben für uns auch anders sehen oder anders leben. Weil eins ist auch klar, dieses ganze Gequatsche, das bringt uns nicht weiter. Es ist wirklich wichtig, dass wir Erkenntnisse gewinnen und die ins Leben bringen, das heißt anwenden. Und wenn wir die nicht ins Leben bringen, dann sind wir praktisch schon tot. Und also es gibt ein Tod. Also lebende Tote kennt man ja so diesen Satz. Und da habe ich ganz viel in den grünen Büchern gefunden und würde gerne jetzt nochmal da was vorlesen. Und auch wenn ich dir jetzt vielleicht den Faden geraubt habe, Julia, vielleicht kommt da jetzt viel wieder, weil das ist auch das Hauptproblem hier auf OKitalk, das Hauptproblem von jedem Menschen, um was es geht. Denn es gibt sowas wie Todsünden. Und die sollte man unbedingt vermeiden. Einige standen schon in den Veden und in den grünen Büchern, so nennen wir die Bücher von Maigret, die sehr viel vedisches Wissen enthalten. Da ist von einer anderen Todsünde die Rede, und das würde ich gern mal vorlesen. Sieh mal, Wladimir, also der Autor im Gespräch mit Anastasia. Sieh mal, Wladimir, alles Schlechte, was einem Menschen zustößt, zieht er sich selber zu. Wenn er die Regeln des geistigen Daseins verletzt und sich von der Natur loslöst, die dunklen Kräfte versuchen ihn mit den vergänglichen Reizen eurer technokratischen Welt zu verlocken und so seine Gedanken von den einfachen Wahrheiten und den Geboten wegzulenken, wie sie bereits in der Bibel niedergelegt wurden. Meistens gelingt ihnen das auch. Eine der Todsünden ist der Stolz. Die meisten Menschen neigen zu dieser Sünde. Ich werde dir jetzt nicht die große Verderblichkeit dieser Sünde beweisen. Wenn du nach Hause zurückkehrst und darüber nachdenkst, wirst du das entweder selbst verstehen oder mit Hilfe erleuchteter Menschen, die auf dich kommen. Jetzt sage ich dir nur eins. Die dunklen Kräfte, die den lichten Kräften entgegengesetzt sind, sind immer daran interessiert, diese Sünde unter den Menschen zu fördern. Eines der wichtigsten Hilfsmittel dabei ist das Geld. Sie haben das Geld erfunden. Das Geld ist eine Art Hochspannungszone. Auf diese Erfindung sind die dunklen Kräfte stolz. Sie halten sich sogar für stärker als die lichten Kräfte, weil sie das Geld erfunden haben. Mit Hilfe des Geldes wollen sie den Menschen von seiner wahren Bestimmung weglenken. Diese Konfrontation dauert schon Jahrtausende an und in ihrem Mittelpunkt steht der Mensch. Aber ich möchte nicht, dass du in diese Sünde kommst. Mir ist klar, dass Erklärungen allein nicht helfen werden. Denn im Verlauf vieler Jahrtausende hat die Menschheit die Gefahr nicht verstanden und trotz aller Erklärung ist es ihr nicht gelungen, dieser Sünde zu widerstehen. Auch du könntest das eigentlich nicht verstehen, aber ich wollte dich von der tödlichen Gefahr des geistigen Verderbens bewahren. Und so habe ich für dich eine Situation erdacht, bei der der Mechanismus der dunklen Kräfte gestört und umgelenkt wird und damit zur Ausrottung dieser Sünde führt. Deswegen wurden die dunklen Kräfte so zornig. Ihr Zorn ging auf dich über und du schriest mich an und beleidigste mich. Sie wollen, dass auch ich dir böse wurde, aber das wird nie geschehen. Wie ich sehe, habe ich mit der Erschaffung dieser Situation den Nagel auf den Kopf getroffen. Mir ist jetzt klar, dass man diesen Mechanismus, der seit Jahrtausenden so tadellos funktioniert, stören kann. Vorläufig habe ich es nur für dich getan. Aber ich werde auch für andere etwas finden. Was ist Schlimmes daran, wenn du weniger Alkohol trinkst und nicht so eitel und aufbrausend bist? Was hat dich so empört? Natürlich war es dein Stolz. Ja, das ist ziemlich gleich am Anfang im ersten Band. Oder, ja, Anastasia, Tochter der Tiger. Das erste große Gespräch, das war so gleich das Hauptthema, wo sie mit ihm was gemacht hat, also geheilt hat. Das Thema Tod ist sonst recht wenig in den Büchern. Es geht noch weiter im Band 2. Das würde ich auch noch kurz sagen, damit wir da noch besser drüber reden können. Wer erschafft die Finsternis und die Hölle? Die Wahrsager, die an das Kommen einer Katastrophe glauben und den Weltuntergang ankündigen, womit sie gedankliche Formen eines Weltuntergangs hervorbringen. Auch eine Vielzahl von Lehren, die den Untergang der Menschheit voraussagen, setzen damit gedankliche Bilder in die Welt, die dabei helfen, eben diesen Untergang heraufzubeschwören. Es gibt viele, sehr viele Schöpfer solcher Lehren. Sie suchen nach den eigenen nach der eigenen Erlösung und nach dem Paradies, doch ahnen sie nicht, dass sie gerade sich den Weg zur Hölle ebnen. Aber die Menschen, die vom jüngsten Gericht und vom Weltuntergang reden, glauben doch daran, dass sie aufrichtig die Erlösung ihrer Seelen erflehen. Nicht der Glaube an das Licht und die Liebe, das heißt an Gott, bewegt sie, sondern die Angst. Und das furchtbare Schicksal, das sie folglich erwarten, haben sie sich selber zuzuschreiben. Stell dir doch einmal vor, Wladimir, wir sitzen hier auf der Bank und um uns herum siehst du eine Menge Leute. Plötzlich beginnen einige von ihnen, die angeblich Sünder sind, sich unter Krämpfen vor Schmerzen am Boden zu wälzen. Um uns herum liegen haufenweise verwesene Leichen und wir sitzen hier auf der Bank und schauen sehnrucht zu. Unsere Bank befindet sich gleichsam im Paradies. Wird dir nicht das Herz brechen angesichts dieses fürchterlichen Bildes? Wäre es da nicht besser, kurz vor diesem Augenblick zu sterben? Wenn aber all die Frommen und Erlösten ins Paradies kommen, wo es weit und breit keine verwesenen Leichen und keine Bilder des Schreckens mehr gibt, angenommen vom anderen Ende der Welt erreicht dich die Nachricht vom Tod eines guten Freundes oder Verwandten, bist du dann nicht traurig und bekümmert? Das würde wohl jedem nahe gehen. Wie kann man sich dann vorstellen, selber im Paradies zu sein, wenn man weiß, dass die meisten Landsleute, Freunde und Verwandten tot sind und unter furchtbaren Qualen sterben? Wie herzlos muss eine Seele sein, wie tief in die Finsternis muss sie gesunken sein, um sich an einer solchen Vorstellung zu ergötzen. Im Reich des Lichts ist kein Platz für solche Seelen, denn sie sind Ausgeburten der Finsternis. Aber warum sprechen dann die großen Lehrer der Menschheit in ihren Lehren über das Ende der Welt und das jüngste Gericht? Wer sind sie und wohin führen sie die Menschen? Warum sagen sie so etwas? Es ist schwer, dass man ihre Absichten bestimmen kann. Sie haben ja einen Einfluss auf viele Menschen und es ist möglich, dass sie durch die Anziehungskraft ihre Gedanken einen Wandel im Bewusstsein der Menschen bewirken. Einen solchen Wandel können doch nur die Menschen von heute verwirklichen. Und was ist mit denen, die früher gelebt haben und uns ihre Lehren hinterlassen haben? Sie konnten den Wandel mindestens in die Wege leiten, in der Hoffnung, dass ihre Anhänger ihn in die Tat umsetzen und die Wahrheit entdecken würden. Vielleicht warten sie darauf, dass die Mehrheit der Menschen die Ausweglosigkeit ihres Lebenswandels erkennt, um dann denen zu helfen, die sich zum Licht wenden und an sie glauben. Wenn sie das alles gewusst haben, warum saßen sie dann im Wald herum und haben so viele Jahre geschwiegen? Warum haben sie nicht früher versucht, jemand die Wahrheit zu erklären? Anastasia hat mir erzählt, dass ihre Sippe seit Jahrtausenden diese seltsame Lebensweise führt und die ursprünglichen Wahrheiten bewahrt hat. In verschiedenen Teilen der Erde gibt es Menschen, die ihre ursprüngliche Lebensweise vor dem Einfluss der Technokratie bewahrt und somit die ureigensten Fähigkeiten des Menschen nicht verloren haben. Zu diesen verschiedenen Zeiten haben sie versucht, ihre Erkenntnisse der Außenwelt zu vermitteln, doch immer kamen sie ums Leben, ohne dass es ihnen gelungen wäre, das Wesentliche zu sagen. Die von ihnen geschaffenen gedanklichen Formen waren zwar stark, aber sie selbst hatten sehr viele Gegner. Also wird auch Anastasia von den dunklen Mächten bekämpft und niedergetreten werden? Seltsamerweise konnten ihnen Anastasia standhalten, zumindest bis jetzt. Vielleicht hat sie das in ihrem unlogischen Wesen zu verdanken. Oder? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das Letztere war ein Gespräch vom Großvater von Anastasia mit dem Autor Maigret. Oder auch nur alles Fantasie. Ich finde es sehr beachtlich, weil es deutet nochmal das wirklich an, es ist kein Problem von heute oder von morgen. Es ist wirklich ein Problem, was sich seit Menschengedenken hier auf der Erde, auf Midgard-Erde durchzieht. Und diesen Kampf, den kann nur jeder in sich führen. Nur wer die Dinge verlacht oder wer sich keine Gedanken drüber macht, der wird da auch nicht weiterkommen. Das heißt, wenn dann bei ihm die Frage ankommt, was hast du für die Ehre des Stammes getan? Haben wir die Wahrheit gesucht? Weil das sehen wir immer wieder. Wahrheit, Liebe, Tod, Verlust, das ist irgendwo so eine Einheit. Und das ist eigentlich auch die, so kann man eigentlich auch das Gewissen definieren. Das ist eigentlich das Lebensziel, dass man sauber bleibt. Ja, und das, ich will jetzt nicht sagen, das vermisse ich bei den Menschen. Sie können ja nichts dafür. Es machen ja alle so, heißt es ja dann. Nur das ist das, was, wie das eben so beschrieben wird. Wie kann man das denn mit ertragen? Also wenn man schon hier ist und weiß, wie es anders geht, wie kann man denn ertragen, wenn man das alles miterleben muss, wie wir uns ja denn doch in der Summe aller hier auf der Erde quälen? Und da kann ich nur empfehlen, lest die Bücher von Maigret, auch wenn da ein bisschen verrückte Sachen dabei sind. Nehmt euch das raus und in dem zweiten Teil unserer Sendung über den Tod werde ich noch mehr von dort vorlesen, weil es wird ganz deutlich, dass wir uns jetzt in einer entscheidenden Phase dieses Kampfes der Lichten und der dunklen Welten befinden. Und wir brauchen uns da keinen Wunderbeutel umhängen. Alle von uns wussten das, bevor wir hierher gekommen sind. Und jetzt gilt es wirklich darum, wie bringen wir diese Erkenntnisse ins Leben. Und da geht es auch darum, dass wir wieder das sakrale Wissen bekommen. Also dieses heilige Wissen unserer Ahnen. Und deswegen auch nochmal mein Appell an die sogenannte Anastasia-Bewegung, Familienlandsitze schaffen ist ja schön und gut, aber von der Sache her sind das alles nur gute bis sehr gute Gemüse- und Obstgärten. Viel wichtiger ist, dass es Stammsitze werden, wo unsere Ahnen wieder leben können. Im 10. Band wird das auch nochmal ganz klar gesagt, dass man einem Baum sogar den Auftrag geben kann, dass er die Seelen hier versammelt. Und ein Stammlandsitz ist noch mal etwas anderes. Und man sorgt wieder dafür, dass die Urenkel, Ururenkel, wer auch immer, über einen redet, über einen selber. weil man eben damit angefangen hat und den ersten Schritt gemacht hat. Deswegen geht da tiefer rein. Permakultur ist schön und gut und Selbstversorgung, nur das ist wirklich zweitrangig. Das ist Materie. Wichtiger ist dieses sakrale Wissen und wir arbeiten da wirklich an einem großen Projekt und kann euch nur sagen, die Materie ist sehr träge, deswegen dauert das so lange und die Materie ist auch so träge, damit wir alles nochmal in Ruhe überdenken. Und wir sollten uns jetzt wirklich alle mal in die Nase fassen und sagen, wieso ist das hier in Deutschland nicht möglich? Wieso sind da so viele Blockaden? Weil ohne diese Stammlandsitze, sage ich jetzt mal so, Stammesgärten, vielleicht schöneres Wort, also nochmal Midgard im Kleinen für den Stamm, sehe ich kaum noch Hoffnung. Und das ist für mich im Moment die größte Hoffnung und auch das größte, die größte Traurigkeit, wenn ich sehe, wie teilweise fanatisch man da rangeht an die ganze Sache und damit mehr Schaden anrichtet und die ganze Sache vielleicht sogar lächerlich macht. Deswegen, es spielt sich alles im Herzen und mit dem Gefühl. Und da können wir 100-mal Sepp Holzer einladen, der uns mit dem Verstand die besten Permakulturtechniken beibringt. Das ist die materielle Seite. Und da wird im Prinzip derselbe Fehler nochmal wiederholt. Wir müssen wirklich in die tiefsten Wurzeln unseres Ichs gehen, also in unseren Stamm. Und wenn wir die Anbindung geschafft haben, dann werden uns die Ahnen sagen, wo geht's hin? Und dann denkt man auch nicht mehr über den Tod nach, weil dann hat man den Tod besiegt. Dann denkt man nicht darüber nach, wer versorgt mich, wenn ich mal alt bin oder sonst wie. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Und dieses Ahnenanbinden oder Wecken des Gewissens oder Gen, der Gene, des Genwissens, das ist für mich ja sowas wie Erleuchtung. Das heißt, man hat auf alle Fragen eine Antwort. Und das ist auch im Spiele der Götter, wird das schön erklärt, wie man glücklich leben kann, wie man Lüge von Wahrheit trennt und wie man alle Sachen, die man anpackt, richtig macht. Also keine Fehler mehr. Und dafür gibt es drei Prüfsteine, unter anderem den Prüfstein, wie haben sich meine Ahnen damals verhalten bei der ähnlichen Frage. Und natürlich, ich muss einen Lehrer finden, wie Anastasia auch sagte, das werden erleuchtete Menschen kommen und dir helfen. Also einen Lehrer finden, der die Antwort auf meine Frage schon gefunden hat und ins Leben gebracht hat, also praktisch gemacht hat. Und letztendlich, der dritte Prüfstein ist, ich muss es in der eigenen Praxis erproben. Das heißt, alles, was ich sehen kann, was ich gemacht habe, was ich anfassen kann, meine Früchte, das ist dann der Beweis dafür, ob das der richtige Weg ist oder die richtige Antwort auf meine Frage. Ja, jetzt bin ich hier wieder ein bisschen weggekommen. Also nochmal kurz, beim nächsten Mal in 14 Tagen gehen wir dann noch mehr auf die Thematik des Todes in den grünen Büchern ein. Wie konnte es so weit kommen? Die Thematik ist, was ist, wenn man den Weg nicht geht? Die ist in dem Film Tod eine Illusion und über den Kreislauf der Seelen die Rede. Das guckt euch bitte selber an. Und ja, da möchte ich Julia nochmal bitten, wenn ich dich vorhin unterbrochen habe, ich glaube, du hattest noch was du loswerden wolltest. Danke.
Ja, danke. Im Prinzip loswerden, es ist ein, wie gesagt, Gesamtbild. Es ist eine Gesamtwahrnehmung unserer Ahnen. Jetzt rede ich nur von slawischen Linie. Und das ist sehr, sehr umfangreich. Aber ich möchte trotzdem jeden ans Herz legen, es ist einfach wunderschön, weil für die oder für uns heute Lebenden auch, weil wir sind unsere Ahnen letztendlich, gibt es keinen Tod in dem Sinne, weil sie das Leben und den Tod und überhaupt die Gesamtschöpfung eben als etwas Einheitliches, als eins gesehen haben. Und dieses Gewissen und Ehre über dem Leben stellen, wie gesagt, erklärt sich mit dem Satz, lieber Tod als Gefangenschaft, als Unterdrückung. Weil wenn wir uns heute anschauen, wie wir leben, inwieweit jeder von uns frei ist, wir reden die ganze Zeit von Demokratie oder von der Freiheit, aber inwieweit sind wir wirklich frei auf unserer Erde gesamt? So würde man vielleicht nur mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, eigentlich so nicht. Und damals, wie gesagt, war das Wichtigste und die heiligste Pflicht in erster Linie den Stamm fortsetzen, sprich die Kinder, Enkelkinder, also für Nachkommen sorgen, weil wir kommen in unseren Kindern und Enkelkindern, in unseren Nachkommen wieder. Das heißt, dieses Stammesband, das immer und ewig, das heißt, wir gebären die Kinder, Kinder gebären ihre Kinder und so weiter und so weiter und so weiter. Und so kommen sie immer wieder. Das ist, wir tauchen und rauskommen, tauchen, rauskommen. Deswegen heißt es auch Kreislauf des Lebens. Und deswegen gab es auch für die im Prinzip keinen Tod in dem Sinne. Nur wenn ein Stamm ausgelöscht wird, nur wenn kein Gedanke mehr an jeden einzelnen Ahn verloren wird, dann ist der Mensch oder auch der Stamm wirklich tot. Deswegen haben unsere Ahnen wirklich bis zum letzten Blutstropfen ihr Land und ihre Heimat beschützt. Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer geworden ist, warum die Russen so immer so komisch sind oder auch die Altslawen als Krieger dargestellt wurden, weil sie tatsächlich das beschützt haben, was für sie heilig und sakral war. Wenn die es gelassen hätten, dass sie überrollt wurden, dann gäbe es die heute nicht. So sehe ich das persönlich. Ja, wenn meine Ahnen sich damals nicht durchgesetzt hätten und ihr Land nicht verteidigt, so wären die weg und ich würde hier nicht sitzen, wahrscheinlich, und gar keine Kinder haben. Und das ist das Leben. Und das Leben besiegt immer den Tod, weil in dem Sinne gibt es nicht den Tod. Der Tod, das ist nur das Tor in andere Dimension. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Also das wahre Leben, dem kann der Tod nichts anhaben. Man muss natürlich sich wirklich mal ehrlich anschauen, ist das denn eben Leben? Ja, gestern habe ich hier so einen komischen Spruch gehört, Leben und Leben lassen. Also das ist ja nun mal völliger Blödsinn. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber wenn keiner lebt hier, also wirklich lebt, wie soll ich dann jemanden leben lassen? Also für mich ist das alles so, wie ich das jetzt sehe, kein Leben. Und deswegen habe ich mir auch Lehrer gesucht, die das schon haben. Und die größten Lehrer für mich, wir haben eine Sendung drüber gemacht, waren die Schüler in Tekos. Für mich, ich merke jetzt, spüre jetzt langsam, das ist diese kosakische Energie. Also die Kosaken waren diejenigen, die das noch am längsten gehalten haben. Und in Deutschland waren es diejenigen, die von Rügen kamen, die Ranen von Rügen, die haben das noch sehr lange gehalten. Und deswegen ehren wir auch diese Ahnen, die das noch hatten. Ja, wir wollen wieder in deren Schwingung kommen, weil wenn wir wieder in deren Schwingung kommen, und das ist sie hauptsächlich, die Schwingung, ich bin frei, mein Stamm ist frei und wir dienen keinem anderen, weil das sind Parasiten. Ja, die von mir was haben wollen, ohne dass sie mir was geben. Und wir machen, Freiheit ist immer, dass man wirklich ohne Parasiten lebt. Und das ist so diese kosakische Sicht. Und wenn man Kosaken fragt, wie stellst du denn die Verbindung mit den Ahnen her, dann lacht er und sagt da, ich wecke meine Gene, weil in den Genen ist ja das ganze Wissen gespeichert, ist ja logisch, ja. Ich wecke meine Gene durch Gesang, durch Kampfkunst und durch Tanz. Und wer sich mal die Kosaken angeschaut hat, also in der DDR waren die öfters mal im Fernsehen, das hat mich schon immer fasziniert, welche Kraft, ja, welche Lebenskraft da kommt. Und die Reitereinheiten, die sind auch sehr berühmt, die haben auch viele Tourneen gemacht in der ganzen Welt, was die auf den Pferden alles vollbracht haben, weil dadurch kommt dann auch die Lebenskraft. Und wir werden immer wieder gucken, Freiheit, Wahrheit, Liebe, das bedeutet eigentlich Leben. Und da ist jeder selber aufgefordert, sucht euch wirklich Lehrer, die das schon gelebt haben. Also Beispiele, es gibt welche, sie sind selten, aber es gibt welche. Hört nicht auf die, die nur reden, also schaut euch die Früchte ganz genau an. Es gibt Lehrer, die werden gar nichts sagen, da ist einfach die Familienharmonie, die brauchen auch nichts sagen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich da in die Schule gehen muss. Und versucht, dass sie in die Schwingung der Ahnen kommt. Und da bieten wir seit mehreren Jahren und offiziell seit letztem Jahr Reisen an, wo wir in die Speicher, die unsere Ahnen angelegt haben, weil das sind keine Gräber, das werden wir in der nächsten Sendung nochmal bereden, die sogenannten Dolmen. Das sind in den meisten Fällen Stammesspeicher, wo das Wissen des Stammes gespeichert wurde für diese Zeit jetzt, wo ja die, der Morgen des Svarok, sagen die Slawen, ja, wo diese Dunkelzeit, die Inder sagen das Kali-Yoga, die Esoteriker haben auch noch Wassermann-Zeitalter und sowas, dann gibt's noch andere Bezeichnungen dafür. Also alle sind sie sich eigentlich im Klaren, dass jetzt andere Zeiten anbrechen. Und für diese Zeiten, wo wir wieder wissen wollen, wo wir wieder die Wahrheit wissen wollen, dafür sind diese Dolmen angelegt worden. Und wir haben es letztes Jahr selber erlebt. Es war dort eine Frau, eine Deutsch-Russin dort, die hat dort Gedichte empfangen an diesen Dolmen und wir werden jetzt im Mai nach Rügen fahren und wir werden im, ja, sobald eine große Gruppe da ist, also große Gruppe, ich sag mal mindestens 9 Leute, dass sich das auch lohnt, dann werden wir auch in der Altmark, da wo Julia lebt, an der Elbe, da sind ganz viele Dolmen und sogenannte Großsteingräber und werden wir die besuchen und mit dem nötigen Respekt vor Ort, weil das ist wichtig, dass man an die Orte auch wieder kommt, nicht nach Ägypten oder nach Mexiko oder sonst wo die Pyramiden besuchen, weil wir haben hier selber Wissensspeicher. Und wenn wir dorthin gehen und uns mit diesen alten, deswegen sind das auch so große Steine, dass man die nicht verrücken kann oder so leicht, damit wieder verbinden, dann ist, sag ich mal, ist auch ein Weg, wo was möglich wird, wo sich was öffnen kann. Und natürlich immer fleißig sein, schöne Ansichten haben, was will ich denn machen mit diesem Wissen? Ja, das ist ganz wichtig. Und da bin ich großer Hoffnung und prüfe wirklich die sich da selber als Lehrer hinstellen, auf ihre Früchte. Ja, hört nicht so sehr auf das Gerede, fragt sie wirklich, ja, du redest hier vom Glücklichsein, naja, wen machst du denn glücklich? Ja, machst du deine Partnerin glücklich? Wie lebst du denn? Hast du Garten? Hast du Kinder? Sind die Kinder glücklich? Also das ist eigentlich, an den Antworten der Kinder erkennt man den Grad der eigenen Reinheit. Das ist so ein altes germanisches Sprichwort, was sogar Tacitus aufgeschrieben hat. Und das ist das Maß, um was es jetzt geht. Und ja, ich bedanke mich auch, habe auch weiter keine Fragen gesehen. Und ich würde sagen, jetzt können wir über viele Dinge reden. Vielleicht nehme ich auch wichtige Sachen mit auf für die nächste Sendung. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der unbedingt da noch was erzählen möchte. Und da freue ich mich schon drauf. Und ich beende jetzt erstmal die Aufzeichnung und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Gehabt euch wohl!